Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Ja, irgendwie lag mir gerade das Wort Premiere auf der Zunge, aber so richtig passt das nicht zum Thema. Wir haben tatsächlich in der langen Zeit dieses Podcasts nie über das Thema Krebs gesprochen. Und heute geht es tatsächlich darum, wie können wir Krebs vorbeugen?
Ja, ich finde dieses Thema so riesengroß und so unausgegoren und so schwierig. Also es ist ein schwieriges Thema, aber es gibt trotzdem natürlich viel dazu zu sagen. Es gibt aber auch viel darüber zu diskutieren. Also es ist kein einfaches Thema, das ist ganz klar. Und alles, was wir heute besprechen, ist überhaupt nicht vollständig. Wir können da nur mal so ein bisschen was antasten. Also auch wenn wir nachher darüber sprechen, wie wir Vorbeugung machen können, da kann man natürlich bestimmt noch viel mehr dazu sagen. Das ist nicht vollständig.
Ich glaube, das Thema ist so schwierig, weil da schwebt so eine Machtlosigkeit drüber.
Ja, es ist aber auch einfach so unglaublich komplex. Wir denken ja immer, wir haben das eben im Vorgespräch gerade gehabt und ich habe gedacht, ich möchte gerne ein besseres Bild, aber ich werde das Bild jetzt einfach mal verwenden. Wenn wir uns mit Krebs beschäftigen, haben wir, und da erkläre ich auch gleich, wie Krebs entsteht, aber da haben wir ja eine Ansammlung von Zellen, die eigentlich in den Körper nicht so gehören, wie sie da sind. Und dann versuchen wir pharmakologisch, also erstmal versuchen wir, das wegzuoperieren, diesen Tumor, diesen Krebs, und das wird ja sehr häufig gemacht. Und dann versucht man mit Chemotherapien oder auch Radiotherapie, also Strahlentherapie, den Tumor zu töten quasi. Das Ganze ist aber mega, mega kompliziert. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, und das ist jetzt nur mal ein Bild für die Vorstellung. Der Körper ist so differenziert, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, irgendwann mal einen Körper künstlich zu bauen. Das ist ja schon mal, wenn das jemand könnte, den würde ich wirklich ernst nehmen, dass er mir sagt, was tun wir bei Krebs? Therapeutisch, ja. Wir wissen dazu noch viel zu wenig. Wir wissen noch viel zu wenig, was in den Körpern vor sich geht. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, also es entsteht so ein Tumor. Wir haben vielleicht eine Stadt, eine große Stadt wie Frankfurt, die entspricht dem Patienten, dem Menschen. Wirklich mit allen Details, nicht nur die Straßen und die Häuser, sondern auch im Keller die Werkzeuge oder das Klavier im Wohnzimmer oder die Vase und das Wasser. Also
der Kanal.
Genau, jede Kleinigkeit, die in so einer Stadt ist, sowas in der Art können wir beim Menschen auch finden. Natürlich keine Vasen und keine Hämmer, aber es ist einfach, der Körper ist extrem differenziert. Es passiert wahnsinnig viel. Also in so einer Zellwand zum Beispiel, wenn du da mit irgendeinem Stoff reingehst, dann, also die Zellwand kriegt irgendeinen Stoff rein, dann kommen da so viele Sachen wieder raus. Also die Zellwand kann so üppig reagieren. Da passieren in Sekunden ganz, ganz viele chemische, biochemische Reaktionen und Vorgänge. Da kommst du gar nicht mehr hinterher und das ist jetzt nur eine Zellwand. Also es ist sehr, sehr viel. Also stellen wir uns jetzt mal den Patienten als die Stadt Frankfurt meinetwegen vor. Und da ist jetzt eine große Straße und auf der Straße liegt auf einmal ein riesiger Sandberg. Und der Sandberg verstopft alles. Die Stadt funktioniert nicht mehr. Es kann sein, dass da ganz viel jetzt passiert. Also die Stadt wird bedroht. So, was man dann macht, ist, man macht den Berg erstmal weg, den Sandberg, mit der Operation sozusagen. Und fragt sich aber irgendwie ja vielleicht auch, wo kommt denn der ganze Sand eigentlich her? Das wissen wir ja gar nicht. Was ist denn da schiefgelaufen? Gab es da Leute, die mit Chippen gekommen sind und den Sand über Nacht dort aufgeschaufelt haben? Oder wie ist das passiert? Kamen Hubschrauber, die haben da Ladungen abgelassen? Wissen wir gar nicht. So ähnlich ist es auch beim Menschen. Wir kennen ein paar Mechanismen, die dazu führen können zum Krebs. Aber letzten Endes wissen wir ja nicht, warum dieser Krebs jetzt entstanden ist. So, und dann ist der Krebs also wegoperiert und dann versucht man jetzt irgendwas zu tun, sodass auch die letzten Krebszellen wegkommen, dass also wirklich die Stadt weiter funktioniert. Und sagen wir dann, jetzt wirklich eine blöde Analogie, ich habe jetzt wirklich kein gutes Bild, aber allen Menschen nimmt man eine Hand weg, so, damit die nicht mehr den Sand dahin schippen können. Und dann hat es natürlich ganz viele Kollateralschäden. Also ich meine,
ja klar, weil ich mit der Hand ja auch andere Dinge gemacht habe. Ich habe ja nicht nur den Sand hingeschippt, sondern ich habe irgendwelche anderen Dinge gemacht.
Briefe geschrieben oder bist in den Keller gegangen, hast dir einen Nagel geholt und mit dem Hammer in die Wand gehauen. Du kannst keine Bilder mehr aufhängen. Du kannst, keine Ahnung. Ja, also es geht ganz viel nicht, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Und das ist so ein bisschen, finde ich, das Problem bei unseren modernen Therapien. Es gibt zwar Ideen, wie man jetzt diesen Krebs zerstören könnte durch irgendwelche Antikörpertherapien. Und man kann irgendwie auch nachweisen in Studien, dass das funktioniert, ja. Wobei unsere Studienlage ganz kritisch zu betrachten ist, das wissen wir ja derzeit, soweit ich weiß, gibt es da noch keine Regulation, dass man Studien veröffentlichen muss, die nicht funktioniert haben, sondern es werden ja immer nur ausgewählte Studien publiziert, die wirklich funktioniert haben oder wo man was nachweisen kann, wobei man beim Studiendesign ja auch schon vieles dafür machen kann, dass es funktioniert. Also ich sehe das alles mega kritisch und deshalb finde ich das ganze Thema, wie man jetzt schon merkt, anhand dieser verrückten Analogie, die wirklich ein bisschen bekloppt ist, aber und auch anhand dessen, was ich eben noch gesagt habe, es ist ein schwieriges, schwieriges Thema.
So, jetzt haben wir dieses Bild, aber jetzt ist die Frage, jetzt bleiben wir bei dem Sandhaufen, ja, das heißt, ja, wie entsteht der überhaupt? Also jetzt der Sand ist dann quasi der Krebs im Körper, wie entsteht Krebs überhaupt?
Genau, da gehe ich von dem Bild lieber nochmal weg, weil das zu verrückt war und gehe wieder zurück zum Menschen. Also man geht derzeit dadurch aus, dass Krebs entsteht, weil einzelne Zellen, die eigentlich ganz normal sind, sich verändern und sich dann vermehren. Und die vermehren sich so, dass sie nicht mehr vom Körper gebremst werden können. Jetzt ist nur die Frage, warum verändern sich diese Zellen so? Denn wir haben jeden Tag Krebszellen. Im Prinzip hat jeder Mensch Krebs. Das ist jetzt eine ganz verrückte Aussage. Jeder, ich habe auch Krebs. Aber das ist natürlich nicht die Diagnose Krebs, sondern jeder Mensch hat Krebszellen. Wir bilden alle täglich Krebszellen. Aber unser Immunsystem kommt damit klar, findet die und baut die ab. So. Und das sollte eigentlich funktionieren. Jetzt ist doch die Frage, wenn jemand Krebs bekommt, was funktioniert denn da eigentlich nicht? Warum werden diese Zellen, die sich so komisch verhalten, die sich auf einmal vermehren, an einer Stelle, warum werden die nicht einfach abgeräumt?
Ich gehe sogar noch mit einem anderen Blick drauf, weil ich glaube, wenn wir durch die Natur gehen und wenn wir wirklich diesen Körper, den wir haben, sehen, in welcher Perfektion er funktioniert, dass ich unterstelle, dass fast nichts ohne Grund passiert.
Genau, das ist natürlich auch so eine wichtige Sache, weshalb ich das Thema Krebs auch so ungern anspreche, weil es einfach so viele Ansatzmöglichkeiten gibt. Und natürlich, also es gibt erstmal diesen biologischen Ansatz, dass aus irgendeinem Grund eine Zelle plötzlich entartet und sich vermehrt und die vermehren sich, dann entsteht ein Knoten, dann entsteht ein Knubbel, dann entsteht ein großer Tumor, derweil verabschieden sich einige Zellen und schwimmen durchs Körpersystem und vermehren sich irgendwo anders weiter. Das sind dann die Metastasen. Und dann ist halt noch ein anderer Faktor, dass man beobachtet, dass es immer Zellen im Knochenmark gibt, aus denen die Tumorzellen in der Peripherie hervorgehen. Das ist zum Beispiel ein Faktor, warum man sagt, Chemotherapien können den Tumor unter Umständen auch aggressiver machen, weil eben diese primären Zellen im Knochenmark mitkriegen, dass da eine Chemotherapie läuft, dass seine Ausläufer getötet werden und dann geben die richtig Gas. Also das ist die Beobachtung, dass danach, nach der Chemotherapie, es unter Umständen tatsächlich noch mehr werden kann mit der Tumorbildung, was man eigentlich gar nicht sagen will. Aber das sind alles so Möglichkeiten. Ja, das macht's wirklich kompliziert. Und dann nochmal zu dem Tumorwachstum. Warum kommt es denn zu so einer Disbalance? Und man nimmt da an, dass es wirklich eine Schräglage des Immunsystems ist, unter anderem, die dazu führt, dass es im Körper zu Entzündungen kommt. Und zwar nicht Entzündungen, wie wenn ich jetzt einen Pickel habe oder sowas, sondern Entzündungen, die so subversiv ablaufen, ja. Also Entzündungen, die siehst du vielleicht am CRP, am hochsensitiven CRP kannst du es vielleicht sehen, aber auch nicht unbedingt. Es kann sogar sein, dass man das gar nicht messen kann, dass man das eben gar nicht mitkriegt, ja, dass da sich Tumore bilden und dass da was schief läuft. Aber diese chronischen Entzündungen, die sollten wir vermeiden. Also da kommen wir dann schon langsam in die Richtung, was kann ich denn präventiv tun? Also die sollte man vermeiden. Es gibt tatsächlich auch so ein paar medizinische Sachen, mit denen ich echt ein bisschen vorsichtig wäre, weil wir zum Beispiel wissen, dass unser Darm sehr wichtig ist für die Vermeidung von Entzündungen, weil unser Darm sehr wichtig ist für unser Immunsystem. Also ein gesunder Darm sorgt dafür, dass unser Immunsystem ausgewogen bleibt. Und dann kommt es da auch weniger zu Entzündungen. Wenn ich jetzt aber ganz viel Antibiotika nehme, andauernd, schädige ich meinen Darm und dann kann es im Körper zu einer Disbalance des Immunsystems kommen und zu Entzündungen. Also da haben wir zum Beispiel schon einen Bereich, wo ich sagen würde, ich würde Wert legen darauf, dass der Darm gepflegt wird, dass man immer mal wieder Darmbakterien nimmt, damit das Immunsystem ausgeglichen bleibt und sich eben solche chronischen Entzündungen nicht bilden können, aus denen sich dann eben ein Krebs entwickeln kann. Und andererseits, weiß ich nicht, hast du vielleicht auch gesehen, dass es zunehmend Krebserkrankungen gibt in deinem Umfeld?
Insbesondere fällt es mir auf, dass es sehr viele jüngere Menschen trifft, ja.
Ja, sehr viel jüngere Menschen. Das fällt uns so in unserer Mediziner-Community auch auf. Also es gibt halt immer wieder Einflüsse von Medikamenten auch und von Maßnahmen, die wir ergreifen, weil wir eben gar nicht wissen, was lösen Sachen aus, ja? Also du setzt irgendeinen Trigger und dann weißt du gar nicht, was passiert. Also beim Rauchen zum Beispiel hat man ja lange gesagt, das macht keinen Lungenkrebs. Und irgendwann konnte man nicht mehr sagen, das macht keinen Lungenkrebs. Also mittlerweile weiß man das. So, na gut. Und worauf ich einfach mal hinweisen möchte, ist, dass es bei diesen mRNA-Impfstoffen, also bei diesen Impfstoffen gegen Covid, schon 2022, und zwar Anfang 2022, eine Studie gab von Stephanie Seneff. Die ist vom MIT. Und da kann man sagen, drüber sagen, was man will über diese Studie. Aber es ist schon interessant, was sie da aufführt. Nämlich, dass sie damals schon, also wie gesagt, Anfang 2022, dass sie da schon sagt, dass die Impfstoffe mit großer Wahrscheinlichkeit Tumorsuppressorgene bremsen. Das heißt also, Tumore wachsen und da gibt es Suppressorgene, Unterdrückungsgene bei uns im Körper. Also es gibt Gene, die sorgen dafür, dass die Tumore eben nicht wachsen. Das sind die Aufpasser, ja? Und diese Aufpassergene, hat sie behauptet, würden durch die Impfung gestört werden und hat es auch begründet in dieser Arbeit. Und man kann diese Arbeit ja diskutieren. Ich habe es auf jeden Fall zur Kenntnis genommen damals und habe dann einfach mal beobachtet, was passiert denn jetzt in diesem Leben und was passiert denn, wenn die Leute alle geimpft sind. Und leider fällt da wirklich auf, dass wir sehr viele Tumorerkrankungen haben. Und jetzt müssen wir einfach mal überlegen, wie geht man damit um. Und das Interessante daran ist, es gibt ein Gen, das heißt BRCA1. BRCA1. Das wird oft gemessen, also bei Angelina Jolie wurde das zum Beispiel auch gemessen, deshalb hat sie sich die Brüste abnehmen lassen und ich glaube auch die Eierstöcke rausnehmen lassen. Wenn man nämlich eine Mutation auf diesem Gen hat, dann kann der Körper Tumore nicht mehr gut kontrollieren und dann kann es zum Beispiel zu Brustkrebs kommen, zu Eierstockkrebs oder zu verschiedenen anderen Tumoren. So, und dieses Tumorwächtergen wird zum Beispiel scheinbar unterdrückt. Und das macht übrigens noch was anderes. Das passt auch auf die Neurodegeneration auf. Und was wir ja auch oft gesehen haben, ist im Zusammenhang mit den Impfungen, dass auf einmal Alzheimer eine viel deutlichere Rolle gespielt hat. Also wir wissen gerade aus den Anfangszeiten der Covid-Impfungen, dass in den Altersheimen wurde es immer wieder berichtet, dass die Leute auf einmal, die sind geimpft worden und auf einmal haben die total abgebaut. Und das passt auch mit diesem BRCA1 Gen zusammen, das dann inaktiviert wird oder inaktiviert werden kann, sagen wir mal ganz vorsichtig. Also wir können diese Studie auch gerne in den Shownotes verlinken. Ich finde halt interessant, dass wir damals schon drüber gesprochen haben. Und das war auch der Grund, warum ich sehr früh schon sehr vorsichtig war mit den Impfstoffen, weil es eben diese Studien gab, wobei man dann immer nicht wusste, was soll man davon halten von diesen Studien. Aber ich finde es doch einfach interessant, wenn ich das jetzt einfach mal erzählen kann, und sagen kann, so, es gab diese Studien und man hätte vielleicht ein bisschen konstruktiver damit umgehen sollen, dass man mit den Leuten mal zuhört. Wenn es jetzt darum geht, Krebs vorzubeugen.
Lass uns doch nochmal jetzt ein bisschen den Blick auf das Thema Vorbeugen lenken. Was können wir tun? Ich nehme an, jeder, der diesen Podcast kennt, der weiß natürlich, es gibt Grundzutaten für ein gesundes Leben. Das ist die Ernährung, das ist die Bewegung. Das sind die Mikronährstoffe und das ist natürlich auch Stressbewältigung. Aber was kann man denn zum Beispiel im medizinischen Kontext noch machen, um vielleicht zu sagen, ich möchte das verhindern?
Also man kann definitiv darauf achten, was man mit sich macht. Also dass man sich möglichst frei hält von irgendwelchen Giftstoffen. Und damit meine ich auch tatsächlich eventuell Medikamente. Ja, die müssen ja auch entgiftet werden. Also die sind nicht jetzt unbedingt direkt Giftstoffe. Aber wenn ich Kopfschmerzen habe, muss ich nicht unbedingt ein Schmerzmittel nehmen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Wenn ich eine Erkältung habe, funktioniert häufig ein Antibiotikum gar nicht, dass es mir wieder besser geht oder ich auf den Beinen bin, weil das ja Viren sind. Und auch sonst ist es eigentlich wichtig, dass der Körper auch mal aufräumen kann, dass man krank ist. Und da gibt es zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass wenn man mal hochfieberhafte Erkrankungen hat, dass man dann geringere Chancen hat, Krebs zu kriegen. Also um es nochmal sinnvoller auszudrücken, wenn man richtig fieberhafte Erkrankungen hat, dann scheint es so zu sein, dass der Körper in einer Hinsicht stabilisiert ist, wird, dass er weniger krebsanfällig ist. Unter Umständen. Ja, also wahrscheinlich nicht immer und kann man sich nicht drauf verlassen, aber dazu gibt es eben Studien, die das deutlich zeigen, gerade bei Melanomen. Also Fieber ruhig zulassen, ja, Erkältung ruhig zulassen und durchaus mal krank sein. Nicht gleich irgendwelche Keulen nehmen, mit denen man irgendwas wegdrücken kann. Und natürlich den Darm pflegen und stärken. Also immer mal eventuell Darmbakterien nehmen, auf gutes Essen achten natürlich. Zucker ist ein großes Thema. Zucker ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn man Krebszellen nachweisen will, dann macht man ein PET-CT, heißt das. Dann macht man ein CT, also man kommt in eine Röhre und es wird vorher eine Zuckerlösung gespritzt. Diese Zuckermoleküle sind radioaktiv markiert, werden gespritzt, verteilen sich im Körper und jetzt rate mal, wo die sofort hingehen.
Wahrscheinlich in Krebszellen.
Genau, in die Krebszellen, weil Krebszellen können sich nicht von Fetten und von Eiweiß ernähren, die ernähren sich von Zucker. Und die holen natürlich auch den Zucker aus dem Körper. Also die haben eine sehr primitive Art, sich zu ernähren. Deshalb gibt's auch die Idee, Tumore auszuhungern, indem man keinen Zucker mehr isst. Ja, es ist nur sehr schwierig oder wahrscheinlich nicht wirklich möglich, weil der Körper eben selbst auch Zucker bildet. Also es gibt die Gluconeogenese, das heißt die Zuckerneubildung aus der Leber. Das macht der Körper selbst. Der bildet seinen eigenen Zucker. Insofern funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber andererseits kann man auch sagen, wenn man viel Zucker isst, füttert man ja den Krebs. Also wenn es irgendwo Krebszellen gibt, freuen die sich. Dann ist das so eine richtige Fütterei, so wie wenn du einen Kuchen backst oder ein Brot backst und du hast so einen Teig, so einen Hefeteig und du tust ein bisschen Zucker rein und ein bisschen warmes Wasser und dann vermehren sich die Hefepilze und dieser Teig wächst und gedeiht ganz toll vor sich hin. Dann ist auch noch zu sagen zum Zucker. Zucker triggert leider ja das Insulin an. Wenn Insulin hochgeht, Insulin bringt den Zucker in die Zelle rein, dann passiert leider sekundär Folgendes, dass es nämlich zu Entzündungen kommt. So, das heißt also, Zucker macht Entzündungen, Entzündungen machen Krebs, ganz einfach gesprochen, oder können das machen. Insofern sollte man möglichst keinen Zucker, also insbesondere nicht den Haushaltszucker essen, aber dazu gehören auch andere Zucker, ja. Also Zucker, Kohlenhydrate immer nicht so viel, möglichst wenig wäre da meine Devise. Und dann ist noch was anderes, wenn man übergewichtig ist, ist es leider auch so, dass die Fettzellen Entzündungen machen. Also diese Fettzellen machen selbst Entzündungen. Und das ist auch so eine Sache, die sollte man vermeiden. Also man sollte vermeiden, ins Übergewicht zu kommen. Wenn man aber übergewichtig ist, sollte man auch nicht radikal schnell abnehmen, sondern langsam, weil sonst Giftstoffe frei werden aus dem Gewebe, die auch wieder natürlich irgendwas antriggern können, was wir nicht wollen. So, und dann sind natürlich noch ganz wichtig Vitamin D. Da gibt's ganz viele Studien zu, wie wichtig Vitamin D zur Prävention vor Krebs ist. Selen ist ein sehr wichtiger Stoff, weil Selen wichtig ist gegen oxidativen Stress. Schwefelhaltige Sachen sind super wichtig gegen Krebs, also zum Beispiel Eier oder Kohlsorten. Verschiedene Kohlsorten enthalten schön viel Schwefel. Gerade Brokkoli ist hier sehr gesund, am besten nicht ganz durchgegart, kann man auch roh essen. Brokkoli ist super. Ich glaube aber, beim Brokkoli ist es tatsächlich so, dass der ein bisschen erhitzt werden soll, damit die Sulforaphane frei werden, die Stoffe, die dann auch wieder gut sind gegen Entzündungen und schützen können vor Krebs. Magnesium ist natürlich mega wichtig, weil ohne Magnesium funktioniert Vitamin D nicht. Also da haben wir schon ein bisschen was. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig gegen Entzündungen. Das sind alles so die Basics, die ich immer empfehle, weil genau das passiert, nämlich diese Sachen schützen vor chronischen Entzündungen. Insofern ist all das eine Prophylaxe. Viel Schlafen oder guter Schlaf, qualitativ guter Schlaf ist wichtig, weil im Schlaf Regenerationsprozesse stattfinden. Und dann ist noch ein Thema, was mir wichtig ist. Das sind gesunde Mitochondrien. Dafür machen wir ja das Höhentraining. Da werden die alten Mitochondrien quasi aussortiert. Die Ärger machen, die Entzündungen machen, die oxidativen Stress machen, die werden aussortiert und die Jungen können sich etablieren. Das ist quasi das Gym. Und dann vielleicht noch ein letztes. Ein bisschen Sport und Bewegung ist super, aber darüber haben wir im Podcast Muskeln gesprochen. Da verweise ich jetzt einfach mal auf den Podcast. Da gibt es nämlich viele Stoffwechselvorgänge, die sehr wichtig sind, damit man gesund bleibt, sagen wir mal.
Ist das Thema, ich meine, wir haben ja auch lange gebraucht, bis wir dann in diesem Podcast darüber sprechen, ist das vielleicht auch ein bisschen, weil das Thema, jetzt haben wir über die vielen Dinge, die man machen kann, gesprochen, aber mir ist jetzt zum Beispiel, vorhin hast du gesagt, und das glaube ich auch, dass die Studienlage zum Beispiel bei Lungenkrebs eindeutig sind, dass das mit Rauchen zusammenhängt. Jetzt gibt es ja aber immer wieder die Ausnahmefälle, da raucht jemand bis zum 100. Geburtstag und hat gar nichts.
Ja, das ist eine super Frage, weil das bringt mich gerade nochmal zu den Entgiftungssystemen. Das ist ja auch so ein Thema, was viele Leute ansprechen. Ich habe schon immer Alkohol getrunken, mir hat das noch nie geschadet. Ja, du. Aber es gibt tatsächlich unterschiedliche Entgiftungsausstattungen in den Menschen. Also jeder ist anders, wirklich. Und bei manchen Leuten machen kleine Gifte schon was aus, bei kleine Giftmengen und spezielle Giftarten zum Beispiel machen da schon was aus. Und andere Leute können ganz viel zu sich nehmen. Also ohne dass da irgendwas passiert. Da gibt es riesige Unterschiede. Das ist alles wirklich sehr komplex. Und wenn jemand so richtig Pech hat, dann verträgt er gar nichts an Giftstoffen. Nicht mal Sachen, die für andere Leute eigentlich gar nichts ausmachen.
Das heißt, auch die Vorbeugung ist dann letztendlich wieder ein ganz individueller Prozess. Der eine muss vielleicht mehr machen und bei dem anderen reicht schon ein bisschen weniger.
Absolut. Und vielleicht noch ein Punkt. Natürlich spielt die Psyche auch eine große Rolle, ne? Wenn ich dauernd, ich habe eine Freundin gehabt, die hatte dauernd Bauchschmerzen oder hat sich Sorgen gemacht, es ist ihr auf den Bauch geschlagen, auf die Verdauung, auf den Magen. Ihr war immer schlecht, weil sie sich immer Sorgen gemacht hat um die Tauben bei ihr in der Gegend. Die war Taubenschützerin, ja. Wie auch immer, die hat sich da echt verrückt gemacht. Die hat Magenkrebs gekriegt und ist daran gestorben. Man sollte sich vielleicht mit diesen Themen, die einen so belasten, wirklich auseinandersetzen, versuchen, sich davon frei zu machen. Weil das tatsächlich irgendwie auch Einfluss haben kann auf den Menschen und auf die Situation, in der man dann eventuell zu irgendwas neigt. Also ich glaube, da sollten wir echt Nerds werden, dass wir versuchen, uns so wohl wie möglich zu fühlen. Wenig Stress, Sachen machen, die uns Spaß machen, gut schlafen, gesund essen. Das ist immer wieder dasselbe, aber es muss vielleicht auch ganz oft gesagt werden.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.